Hallo, Herr Ruppert, schön, dass Sie Zeit für uns haben, für unser wöchentliches Interview.
Hallo, Herr Pirmann.
Hallo. Die Belegung der Intensivstation hat sich ja eigentlich verringert und ich habe jetzt zumindest mal so, was die Zahlen angeht, die ich so von der Stadt oder so bekomme, nicht festgestellt, dass das sich geändert hätte oder sind bei Ihnen schon die Auswirkungen zu spüren von dieser neuen großen Welle?
Ja, also ein paar mehr Patienten haben wir im Moment schon. Es scheint sich doch wieder so ein bisschen zu füllen. Und was wir auch sehen ist, wir erleben jetzt Covid zum Beispiel auch als Begleiterkrankung. Also, dass die Patienten gar nicht intensivpflichtig werden, unbedingt wegen einer Covid-Infektion, sondern dass etwas anderes passiert ist, zum Beispiel eine Hirnblutung, aber die Patienten trotzdem Covid-positiv sind. Und damit sind sie erstmal auch isolationspflichtig und kommen auf die Covid-Intensivstation.
Also das heißt, da ist dann gar nicht unbedingt die Covid-Infektion so im Vordergrund im Sinne von schwere Lungenerkrankungen oder so, sondern eigentlich was anderes. Aber da sie isoliert werden müssen, kommen sie dann trotzdem zu Ihnen auf die Station.
Richtig, genau. Die sind halt dann trotzdem wegen der Covid-Erkrankung infektiös und müssen dann hier unter einer speziellen Isolation behandelt werden.
Sie sind ja eigentlich die neurochirurgische Intensivstation. Können Sie quasi alle Intensivfälle bei sich behandeln oder ist es dann schon so, dass Sie da relativ spezialisiert sind und dass es unter Umständen dann auch Intensivfälle gibt, die vielleicht mit einer Covid-Erkrankung kommen, aber trotzdem bei Ihnen auf der Station jetzt gar nicht unbedingt so richtig wären?
Also, prinzipiell ist hier der Bereich, wo operative Krankheitsbilder behandelt werden. Die Station ist sonst, wie Sie richtig erwähnt haben, im Normalbetrieb eine neurochirurgische Intensivstation und neurochirurgisch kann man sich speziell nochmal weiterbilden und da sind natürlich auch hier die Pflegenden besonders für geschult. Allerdings kennen die alle auch aus der Vergangenheit alle operativen Krankheitsbilder, die an der Uniklinik Mannheim behandelt werden, weil die auch im Team hin und wieder rotieren. Es gibt sonst noch mal eine internistische Intensivstation, auf der auch, das hatte ich bereits erwähnt, unterm Jahr oder wenn keine Welle ist, Covid-Patienten behandelt werden. Und da sind dann vornehmlich auch noch die anderen internistischen Krankheitsbilder verortet, wie vielleicht ein Schlaganfall oder Nierenerkrankungen oder Hormone oder neurologische Krankheitsbilder.
Also das heißt, eigentlich sind quasi sämtliche Krankheitsbilder, die irgendwie auf Intensiv landen, bei Ihnen so insofern gut aufgehoben, dass alle die Stationen, die damit spezialisiert befasst sind, auch Erfahrung haben im Umgang mit Covid jetzt. Ja. Okay. Aber das heißt ja dann auch für die Zukunft vermutlich, dass selbst wenn jetzt, oder also nicht nur selbst, also so, sondern wenn diese Welle abgeklungen ist, dass sie dann in Zukunft trotz allem ja das Krankenhaus generell, aber auch die Intensivstation im Speziellen mit Covid-Patienten und Patientinnen konfrontiert sind, die aber vielleicht wegen was ganz anderem bei Ihnen landen. Ne? Was heißt das denn für Ihre Station oder fürs Krankenhaus ganz allgemein?
Ja, das ist natürlich vorstellbar, wenn dieser Virus weiter mutiert, vielleicht nicht mehr die hohe Krankheitsschwere verursacht, aber trotzdem viele positive Menschen sind, dann muss man sich dazu natürlich Konzepte überlegen. Wir haben ja auch sonst Patienten, die isoliert werden müssen und dann muss man sich halt überlegen, okay, können die auch als einzelisolierte Patienten in andere Stationskonzepte integriert werden oder bleibt man bei dem Vorgehen, dass man ganze Stationen zu einer Covid-Station macht, also an welches ist das Leitkrankheitsbild für quasi die Verortung im Krankenhaus des Patienten.
Ja, und
Und da ist es natürlich vorstellbar, dass es, wenn Covid nicht die Krankheitsschwere ausmacht, dass es dann auch nicht das Leitkrankheitsbild ist.
Und dass dann quasi jede Station irgendwie schauen muss, wie sie mit Covid-Patienten dann umgeht, statt wie bisher eine Station, wo alle hinkommen. Ja, okay. Ja, und unter Umständen wird es ja dann aber auch so sein, dass ja, nee, isoliert werden die Leute dann wahrscheinlich so, trotz allem so oder so, weil die Krankheit ja, oder außer die Krankheit ist dann nicht mehr gefährlich, oder?
Ja, also das wäre zum jetzigen Punkt, glaube ich, also zumindest für mich noch nicht vorstellbar, dass man es dann irgendwie nicht mehr isoliert.
Ja, okay. Und Genau, Sie haben jetzt aber auch im Vorgespräch gesagt, dass es gar nicht, also dass teilweise schon auch neue Patienten jetzt auch kommen mit Covid-Erkrankungen bei Ihnen. Also dass jetzt nicht dadurch, dass die Delta-Variante weitgehend verdrängt wurde oder wird gerade, jetzt kommen trotzdem neue Intensivpatienten auch bei Ihnen an mit Covid.
Genau, es gibt noch im Moment, kommen wieder welche nach. Es ist jetzt nicht so ein rasanter Anstieg, aber so ein paar kommen im Moment noch nach, ja. Oder wieder mehr nach als zum Beispiel noch vor 2, 3 Wochen.
Ah, also wo man noch nicht so genau weiß, was da jetzt die Tendenz
Ja,
ist sozusagen.
genau. Das ist das, was uns natürlich jetzt im Krankenhaus beschäftigt für die zukünftige Planung. Wie viel Personal brauchen wir auf den Intensivstationen? Wo können wir das Personal, das man auf die Intensivstationen gezogen hatte, aus anderen Bereichen wieder zurücksenden?
Genau, es gibt ja jetzt auch, apropos Personal, hört man ja überall eben diese Frage, naja, wie ist es jetzt, wenn eben Leute in der kritischen Infrastruktur an Covid selbst erkranken und dadurch ausfallen? Sie hatten auch schon erzählt, dass einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihnen das haben, aber zum Glück nur vereinzelt. Hat sich was geändert an der Situation?
Das ist jetzt glücklicherweise ja auf, sag mal, auf so einem niedrigen Niveau. Es kommt vor, es ist ja ein Abbild von der Gesellschaft. Wenn Sie sehen, dass die Inzidenzen Tag für Tag steigen, wirkt sich das natürlich auch auf die Mitarbeiter im Krankenhaus aus. Im Moment sind die Intensivbereiche nicht ganz so stark betroffen. Das ist natürlich sehr schön. Aber klar, die Mitarbeiter stecken sich in ihrer vornehmlich Freizeit an.
Klar. Aber es gibt jetzt keine so Entwicklung in irgendeine Richtung, dass man sagen muss, oh ja, jetzt langsam passiert es, was man befürchtet hat, sondern es ist noch sehr vereinzelt bei Ihnen.
Genau, also von so einer Katastrophenentwicklung ist nicht zu sprechen.
Na, gut. Ja, genau. Jetzt wollte ich noch kurz. Oder vielleicht auch ein bisschen länger. Sie sprachen, weiß nicht, beim vorletzten Interview, glaube ich, einfach von den schönen Sachen, die Sie eben in Ihrem Beruf auch erleben mit Ihren Patienten und Patientinnen. Und da habe ich mir im Nachhinein die Frage gestellt, weil wir es auch davon hatten, dass Patienten teilweise eben auch sediert sind. Also weiß nicht, ob das dann das Gleiche ist wie künstliches Koma, aber auf alle Fälle einfach nicht wach sind. Wie groß ist denn da der Prozentsatz unter normaler, also so bei der normalen Arbeit sozusagen und jetzt in der Covid-Zeit.
Also da wir ja sonst eine neurochirurgische Intensivstation sind, ist der Anteil an wachen Patienten relativ groß. Dass bei neurochirurgischen Patienten Kern der Arbeit ist, die neurologisch zu beurteilen, und dafür will man sie möglichst wach haben, um da Veränderungen zu bemerken. Die sind zwar nicht alle immer voll orientiert, aber meistens schon relativ wach. Jetzt, wenn wir Covid-Intensivstationen sind, ist es anders, da insbesondere, also häufig kommen die Patienten und sind noch wach, das hatte ich Ihnen ja auch schon erzählt, dann sind die an so einem Beatmungsgerät, das erstmal die Atmung nur unterstützt, und dann häufig ist aber so, dass sie sich im Verlauf verschlechtern und dann beatmet werden müssen. Dafür werden sie auch häufig erstmal in ein sogenanntes künstliches Koma versetzt. Und dann hängt es so ein bisschen daran, wie sich die Erkrankung weiterentwickelt. Häufig haben die dann erstmal einen schweren Verlauf und sind dann schon über ja, einige Tage, auch bis zu Wochen, in einem künstlichen Koma, bis man sie dann wieder zurückholen kann. Und wenn ein künstliches Koma über so eine lange Zeit notwendig ist, ist der Aufwachprozess auch sehr, sehr lang, weil sich diese Medikamente, die man gibt, um dieses künstliche Koma zu erzeugen, in der Muskulatur und im Fettgewebe absetzen, und dann wird es erst nach und nach vom Körper wieder rückresorbiert. Deswegen hat man häufig Patienten, die vielleicht in so einem Dämmerzustand dann sind.
Also je nachdem, wie lange Sie vorher im künstlichen Koma waren, dauert es eben auch. Okay, und also aber es hat sich jetzt durch Covid natürlich auch verstärkt, dass Leute ins
Genau, ja,
künstliche
sind
Koma
jetzt,
sind.
ist die quasi die, wenn man sich jetzt alle Patienten hier anschaut, wäre jetzt der Prozentsatz an Patienten, die nicht wach und ansprechbar sind, höher als sonst.
Das ist natürlich dann auch, also gerade für die Arbeit mit Menschen in Anführungszeichen, da stellt man sich ja schon einfach Kommunikation auch vor, das Miteinander sprechen, den Menschen vielleicht auch Angst nehmen oder wie auch immer. Das fällt ja dann weg, oder wird auch mit den Patientinnen gesprochen, die im Koma sind.
Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von unserer Arbeit. Wir wissen ja nie so genau, was unsere Patienten mitbekommen oder was sie nicht mitbekommen, auch wenn sie ein künstliches Koma bekommen. Und auch da gibt es kein An und Aus. Also das sind alles verschwimmende Bereiche von einer Narkose oder von einer Sedierung oder von einem künstlichen Koma. Also es ist nicht so, dass wir alles ausmachen und machen die Patienten die Augen auf, sondern es sind immer schleichende Prozesse und die Kommunikation mit den Patienten, egal in welchem Zustand ihrer Vigilanz sind, ist unglaublich wichtig, ist ein ganz großer Teil in der pflegerischen Betreuung. Da auch Angst zu nehmen und auch zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen frühzeitig, also die kann man damit schon bearbeiten während des Krankheitsprozesses.
Okay, weil vielleicht eben doch Informationen auch an die Patienten vordringen, sozusagen, die ihnen helfen,
Genau.
mit der Situation umzugehen, in der
Ja,
sie
und
so
auch so
hilflos
im
sind.
Prozess des Wachwerdens, ne, dass sie Orientierung bekommen, welcher Tag ist es, wo sind sie, wer behandelt sie, was wird gerade gemacht. Ganz wichtig.
Ja, ich habe mir noch tatsächlich auch überlegt, wie das wohl so ist, wenn man auf der Intensivstation arbeitet. Da sind ja auch immer ganz viele Maschinen dabei, die wahrscheinlich größtenteils zur Überwachung dienen, aber teilweise auch Funktionen übernehmen des Körpers sozusagen, die ansonsten der Körper übernehmen würde. Oder was für Arten von Maschinen gibt es denn da noch?
Also es gibt einen Monitor, der quasi über jedem Bett hängt und der misst so die Vitalparameter wie Blutdruck, wie Sauerstoffsättigung, der schreibt ein EKG. Das ist zum Beispiel eine Maschine, die nur für die Überwachung da ist. Die meisten anderen Maschinen übernehmen durchaus Funktionen von Organen. Also ein Beatmungsgerät übernimmt zum Teil die Funktion von der Lunge. Ein Dialysegerät übernimmt die Funktion von den Nieren und auf der Intensivstation macht man immer so eine kontinuierliche Dialyse. Das ist jetzt nicht so, wie man das kennt, dass man da 4, 6 Stunden oder so alle paar Tage dran ist, sondern das läuft durchgehend. Oder wir können auch eine künstliche Lunge, darüber habe ich auch schon gesprochen, kann man auch machen für Patienten, die in einem sehr, sehr schweren Lungenversagen sind. Und so können dann halt einzelne Organe genau ersetzt werden.
Wie groß ist denn die Arbeit jetzt, also wenn, oder der Anteil Ihrer Arbeit, in dem Sie sich mit den Maschinen beschäftigen?
Der ist nicht ganz unerheblich. Also was auch nicht zu unterschätzen ist, diese Patienten bekommen alle dauerhaft Infusionen über so Spritzenpumpen und da sammelt sich dann auch also viele Medikamente an. Das heißt, man ist schon auch viel damit beschäftigt, nur diese ganzen Apparate am Laufen zu halten. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir zum Teil auch von Medizinstudenten und so unterstützt werden, die eben so einfache Tätigkeiten, die viel Zeit kosten, übernehmen können und wir mehr Zeit für den Menschen haben, der da ist.
Also, dass sie tatsächlich das Soziale übernehmen und dann das mit den Maschinen vielleicht sogar ein bisschen.
Genau, und auch, ich sag mal, den therapeutischen Aspekt übernehmen, zusammen mit dem ärztlichen Dienst und einfach Handgriffe, die nur durchgeführt werden müssen, von Aushilfen übernommen werden können.